Es ist Hilfe da, wenn man sie braucht. Man steht nicht mehr alleine da. Ob das jetzt ein Telefon ist oder ob es vorbeikommen ist. Man hat eigentlich nicht mehr so die Angst gehabt. Weil ich genau gewusst habe, ich habe ja jemanden, der was mir hilft, der was uns hilft.
St. Barbara in Wien 23 begleiten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Caritas schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen. Das Gespräch mit Hospizpflegeleiter Martin Sorge wurde bereits im November 2008 aufgezeichnet. Rita Frischauf erzählt über das Abschiednehmen von ihrem Mann, der 2005 verstorben ist.
Ich komme regelmäßig, je nachdem, wie es mir halt geht, ins Tageshospiz, weil da war mein Mann sehr gut aufgehoben. Der war schwer krank und irgendwie, ja, die Verbindung ist noch da, also mit den Mitarbeitern und die bekannten Gesichter, ja, das Vertraute. Das sind Erinnerungen wahrscheinlich.
Herr Sorge, was versteht man denn eigentlich unter Sterbebegleitung?
Wir verstehen hier, Menschen zu begleiten, zu betreuen, die eine bösartige, nach menschlichem Ermessen nicht mehr heilbare Erkrankung haben, mit einer sehr begrenzten Lebenszeit. Wir wollen sie zu Hause betreuen, weil die meisten Menschen eben zu Hause sterben wollen. Und hier ist es wichtig, in der Vernetzung mit anderen Diensten zu ermöglichen, dass in vertrauter Umgebung bis zuletzt gelebt werden kann. Wichtig dabei ist nicht nur die psychosoziale Begleitung, sondern auch die medizinisch-pflegerische, dass wir Schmerzen nehmen, soweit es geht, dass wir verschiedene andere Symptome versuchen, in den Griff zu bekommen, dass aber vor allem die Menschen in ihren Nöten nicht alleine sind. Wenn wir auch vielleicht da oder dort wirklich nichts mehr tun können, dann können wir immer noch bei Ihnen bleiben, die Treue halten und mit durchausharren. Robert Weikos, der englische Hospizmediziner, hat das noch ein bisschen weitergefasst in drei Begriffe, in drei Säulen: heilen selten, lindern meist, begleiten immer. Also das, was wir auf jeden Fall und ich denke, was jeder von uns machen kann, mit ein bisschen Mut und ein bisschen mehr Liebe, ist einfach das Dabeibleiben, nicht davonrennen, wenn es eng wird, sondern auch in dieser Zeit die Treue halten.
Verliert man die Angst vor dem Tod, wenn man sich länger mit Sterben und Sterbebegleitung beschäftigt hat?
Ob man sie verliert, kann ich jetzt so nicht genau definieren. Es wird sicher die Angst aus meiner Sicht geringer. Dadurch, dass ich fast täglich konfrontiert bin mit Menschen, die unmittelbar davor stehen, habe ich sehr viel gelernt und mitgenommen, wie sie mit der Situation umgehen. Aus meinem eigenen Glaubensverständnis heraus habe ich auch selber keine Angst vor dem Danach. Das, was Probleme machen könnte, ist das davor oder der momentane Akt. Aber da würde ich mich hier sehr gut aufgehoben wissen, wenn ich zum Beispiel von Hospiz begleitet werde oder wenn ich einfach auch nur zu Hause sein darf.
Frau Frischhoff, wie sehen Sie das?
Ja, früher war schon Angst da, wenn man dran gedacht hat. Aber wenn man eigentlich da konfrontiert ist und so mittendrin und viel Zeit eigentlich ja, verbringt dann mit einem Menschen, die Zeit und zum Nachdenken und so, aber es ist keine Angst mehr da. Das ist, wenn man einen Partner verliert und weiß nicht, wie ich es sagen soll. Man sieht es dann ganz anders. Man lebt bewusster und genießt alles mehr. Ja. Aber Angst nicht. Nur ich denke mir oft, wie wird es sein? Nicht? Also wenn es einmal so weit ist. Das ist das Einzige eigentlich, an was ich manchmal denke. Aber Angst ist da keine mehr.
Herr Sorge, wie weit ist da die Medizin? Ist es aus heutiger Sicht tatsächlich denkbar, mit einer relativ schweren Erkrankung schmerzfrei und trotzdem, sage ich mal, bei geistiger Klarheit diesen Weg zu gehen?
Das ist ja das Wesen der Palliativmedizin und der Palliativpflege, hier die Schmerzen weitestgehend zu nehmen. Wir versprechen niemandem, dass wir die Schmerzen absolut nehmen können. Das ist oft gar nicht immer notwendig. Aber wir können die Schmerzen so weit in den Griff bekommen, dass der Patient sagt, ja, ich habe Schmerzen, aber es geht. Natürlich, Gott sei Dank, gelingt uns auch immer wieder, die Schmerzen ganz zu nehmen. Und es ist sehr selten der Fall, dass wir einmal keine Schmerzen oder die Schmerzen nicht in den Griff bekommen. Das ist extremst selten. Und auch da kann man dann in Absprache, in Rückversicherung mit dem Patienten zumindest auch dämpfen. Aber dass er klar ist bei Bewusstsein, darum geht es ja in der Begleitung. Er möchte vom Leben noch was haben, er soll ja bis zuletzt leben können, seinen Wünschen entsprechen, seinen Bedürfnissen entsprechen. Da kann man das schon so weit beeinflussen, dass das möglich ist. Von den Schmerzen her, aber natürlich auch von anderen Symptomen. Nicht? Andere Symptome, die sehr oft vorkommen, sind eben die Atemnot oder ist auch der Umgang mit der Flüssigkeit, mit der Ernährung, die in so einer Zeit dann weniger wird.
Das heißt, man kann auch jemand, sehr plakativ gesprochen, jetzt vor dem Verhungern bewahren.
Das kann man, wobei Patienten in so einer Situation nicht verhungern, sondern der Körper braucht einfach auch weniger Energiezufuhr, weil er weniger Energie verbraucht. Im Gegenteil, ich würde hier unter Umständen vielleicht sogar mehr Schaden anrichten, wenn ich hier mehr Energie, sprich Flüssigkeit, zuführe, als der Körper braucht und verwerten kann. Wenn die Flüssigkeit, die der Körper nicht verwerten kann, nicht ausgeschieden wird, dann entstehen sogenannte Ödeme, das heißt Wasseransammlungen im freien Gewebe, das sind Beinödeme, das sind Lungenödeme, wo er dann Atemnot bekommt, der Patient. Das kann so weit reichen bis zu einem sogenannten Hirnödem, wo die Flüssigkeit sich im Hirn ansammelt mit neurologischen Ausfallserscheinungen und Schmerzen. Dann muss der Patient entwässert werden und dann sage ich einmal, sehr hart, auch plakativ, dann habe ich diesen Körper durchgespült, habe ihm aber nicht wirklich eine Linderung verschafft. Und das ist aber natürlich eine Situation, die für die Patienten selten wirklich belastend ist, sondern das ist ein ganz großes Problem immer wieder für die Angehörigen. Und da sind wir dann mit allen unseren Ratschlägen, mit unserem Wissen und auch mit unserem behutsamen Begleiten dabei, hier den Angehörigen durch diese Zeit hindurchzuhelfen, dass wir erklären, warum ist das so, was können sie aber trotzdem für den Patienten tun. Das große Problem der Angehörigen ist hier die Ohnmacht, die Hilflosigkeit, nichts tun zu können. Und ein bisschen was kann man doch tun. Und das zeigen wir ihnen dann. Und dann kommen sie doch besser über die Runden.
Herr Röschow, ich sehe Sie jetzt nicken und würde schon gern fragen, auch wie man mit dieser Ohnmacht am besten umgeht. Gibt es etwas, das Sie vielleicht jemand, der vor dem Mikrofon sitzt und in einer ähnlichen Lage steckt, wie Sie damals, mitgeben würden?
Ja, es stimmt. Also wir haben Gott sei Dank auch eine sehr gute Betreuung gehabt. Die ist regelmäßig zu uns nach Hause gekommen. Mein Mann hat ein sehr großes Vertrauen zu ihr gehabt. Und Ohnmacht, das stimmt. Man steht daneben so hilflos. Man kann nicht helfen. Man sieht, wie schlecht es am Partner geht und man lernt dann eigentlich von den Mitarbeitern da. Das ist, weil mein Mann war halt auch schwer krank mit Gehirntumoren, aber er war geistig bis zum Schluss da. Also er war, nicht dass man sagt, er hat nichts mehr mitbekommen. Ne? Und da lernt man sehr viel und das ist für beiden dann eine Hilfe. Also für mich war es sehr wichtig, sehr wertvoll und auch für meinen Mann. Er konnte dann nicht mehr sprechen und man kann sich aber trotzdem verständigen. das Vertrauen ist da und ja. Und ich habe das früher immer so weggeschoben, so, mir hat das nie was gesagt, nicht so Tageshospiz und das ist aber dann sehr wichtig, wirklich. Und ich war froh eigentlich, dass ich da hergekommen bin mit ihm und wir haben jede Hilfe angenommen. Mhm.
Welche Hilfen waren das im Speziellen?
Ja, zum Beispiel, er ist einmal in der Woche geholt worden und ins Tageshospiz gebracht. Und ja, das war so praktisch, dass wir zu Hause so ein bisschen Auszeit haben, ne? Dass wir ein bisschen so eine Erholungsphase haben. Und wenn es ihm ganz schlecht gegangen ist, ja, dann ist er auf die Palliativ gekommen. Das war Krankenhaus Lenz, jetzt Hitzing. Und auf normale Stationen, da geht es einfach nicht, dass man sich Zeit nimmt für den Patienten und für die Angehörigen. Mit ihnen sprechen oder die Betreuung und auf so einen Menschen eingehen. Ne? Ich denke mal, die kurze Zeit, was man noch miteinander hat, dass man die wirklich so noch gemeinsam verbringen kann und gut aufgehoben ist. Für die Angehörigen, also für uns und auch für den Partner. Es war für unsere Kinder sehr wichtig. Mit ihnen ist auch sehr, sehr schlecht gegangen.
Also würden Sie sagen, Sterbebegleitung auch oder vielleicht sogar in erster Linie als Unterstützung für die Familie?
Ich würde sagen, ja. Es klingt vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen hart, Sterbebegleitung, aber wenn man in der Situation ist, dann ist man offen und dankbar dafür.
Gibt es in Bezug auf die Sterbebegleitung spezielle Angebote für Menschen mit Behinderungen?
Es gibt keine speziellen Angebote, weil ich sage, dass das ja auch jetzt keine, weiß ich wie, speziellen Menschen sind. Sie haben halt andere Bedürfnisse, auf die man anders oder vermehrt eingehen muss. Ansonsten werden sie von uns genauso betreut wie alle anderen auch. Manchmal ist es natürlich schwieriger, zum Beispiel zu kommunizieren. Wenn wir mit geistig behinderten Menschen zu tun haben, dann ist zum Beispiel auch die Schmerzeinschätzung sehr schwierig, weil diese Menschen sich nicht äußern können oder hier sehr große Schwierigkeiten haben. Hier, sagen wir, in den Symptomen abschätzen, das ist eine große Aufgabe und Herausforderung. Alles andere ist im Prinzip gleich. Diese Menschen haben auch ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Nöte. Sie brauchen ihre pflegerischen, medizinischen Betreuungen. Ja, das Einzige ist, dass vielleicht mehr Menschen dann in irgendwelchen Institutionen untergebracht sind und nicht zu Hause. Das ist vielleicht aus meiner Sicht jetzt noch der einzige Unterschied. Aber sonst brauchen sie keine andere Betreuung als alle anderen Menschen.
Gibt es jetzt speziell auf Menschen mit Behinderungen Begleitungen, die Ihnen besonders im Gedächtnis haften geblieben sind, wenn man so will?
Also das, was mich immer wieder fasziniert, es sind natürlich vorwiegend Menschen mit geistiger Behinderung, weil wir auch im Bereich der Caritas entsprechende Heime haben, beziehungsweise ich ursprünglich auch aus der Behindertenarbeit komme. Was mich hier fasziniert hat, war, dass diese Menschen, auch wenn sie nicht diese Ausdrucksmöglichkeiten haben wie wir, sehr wohl vermitteln können, was sie brauchen und was sie nicht wollen. Sie machen das halt durch Körpersprache. Auf der einen Seite, beziehungsweise einmal habe ich es erlebt, dass ein ungefähr 60-jähriger Mann auch mit einem Brustkrebs, der in einem betreuten Wohnen untergebracht war und in eine geschützte Werkstatt arbeiten ging, sehr genau definiert hat, wer zu seiner Beerdigung kommen muss, darf und wer nicht kommen darf. Und da hat er auch die Namen aufgezählt und da ist er dann zum Teil sogar sehr ärgerlich geworden, wenn er gesagt hat, und wenn der kommt, dann passiert was, nicht? Was das sein würde, konnte er natürlich nicht sagen, denn er war ja schon tot. Aber das war ihm ganz wichtig, dass das eingehalten wird. Es ist einfach auch die Art der Dankbarkeit. Ich erlebe bei allen Menschen, mit denen ich umgegangen bin und die Dankbarkeit gespürt habe, dass diese Nähe, diese Wärme, diese Herzlichkeit, diese Liebe. Aber es ist bei diesen Menschen mit Behinderungen, ich sage so, wenn die einen um den Hals fallen, dann lebt diese Liebe. Dann ist das noch einmal was anderes. Also ich sage, das sind dann noch einmal ein paar Sterne mehr am Himmel.
Schönes Bild, das Sie da geschildert haben. Frau Frischhoff, gibt es bei Ihnen Erlebnisse oder Gegebenheiten, die im Rahmen dieser Begleitung Ihnen sich besonders ins Gedächtnis gebrannt haben? Und die Sie hier gerne erzählen möchten?
Mein Mann, der wollte nie drüber sprechen zum Beispiel, also von Krankheit und er wollte immer nur mit der Familie noch das alles genießen und es war schön. Weihnachten haben wir im Spital verbracht, aber da ist ihm sehr, sehr schlecht gegangen, haben wir gespürt, er bekommt das trotzdem mit, nicht? Also Bescherung im Krankenzimmer. Und Silvester war aber dann, wo das ein bisschen aufflackern noch gewesen ist. Also wir haben geglaubt, jetzt wird es wieder. Und ja, da hat er sogar dann noch einen Sekt trinken wollen und ein bisschen lustig und blödelt dabei. Und da waren die Kinder auch mit und sein bester Freund mit der Frau. Und das hat er so richtig genossen. Er hat nicht mehr so viel geredet wie früher. Ne? Das war natürlich durch seine Krankheit, also durch die Tumore, das war so ein bisschen alles auch so durcheinander im Kopf. Aber die Freude war dann da, nicht? Also, und ja, und das ist eigentlich, wo wir heute oft so noch zu Hause über das Ganze plaudern und schon darüber reden können, die Kinder und ich, nicht? Kannst dich erinnern und wie da der Papa noch lustig war und ja, wie er das genossen hat. Und ich glaube, das wird weitergegeben dann vielleicht sogar in die Enkelkinder oder dass die Person eigentlich immer da ist, immer in Erinnerung, in lieber Erinnerung.
Sie haben auf der Homepage die Zahlen veröffentlicht. Ich glaube, 1500 Leute waren es im letzten Jahr, die diese Sterbebegleitung in Anspruch genommen haben und eine Steigerung um 20%. Spricht man in letzter Zeit mehr auch über Dinge wie das Ende des eigenen Lebens?
Habe ich eigentlich nicht den Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich natürlich das insofern schwer beurteilen kann, weil das ja für mich zu meinem täglichen Leben gehört, darüber zu reden oder zu hören. Natürlich erlebe ich hier viel mehr Eindrücke zu diesem Thema. Aber was ich sonst von Freunden, Bekannten aus den Medien entnehme, hat das Thema nicht viel mehr an Gewicht zugenommen. Es wird nach wie vor verdrängt. Natürlich die Hospizidee selber, die ist wesentlich bekannter geworden als vor 20 Jahren, als wir begonnen haben mit dieser Arbeit. Und auch was zugenommen hat, ist sicher das Verständnis für eine entsprechende Schmerztherapie und Symptomenkontrolle. Das hat sich sicher zum Positiven geändert, wobei hier noch immer noch genug zu tun ist. Aber zum Thema Sterben selber ja, vielleicht wird mehr darüber geredet, aber das Verhalten hat sich nicht wesentlich geändert. Es wird nach wie vor verdrängt, es wird nach wie vor die Jugend, die Gesundheit hochgejubelt, aber dass man auch einmal älter wird oder krank werden kann, daran denkt man eigentlich nicht gerne, nicht automatisch.
Wo sehen Sie die Gründe für diese, ja, ich würde es fast Realitätsverweigerung nennen?
Auf der einen Seite, wobei ich glaube, das ist nicht die große Seite, ist einfach durch die Medien und hier vor allem durch die Werbung, die halt immer nur das Junge, Gesunde, Dynamische in den Vordergrund rücken. Ich denke, es ist einfach auch der persönliche Wunsch, gesund und jung zu bleiben und zu genießen. Allerdings muss ich schon dazu sagen, dort, wo Menschen Krankheit erlebt haben und trotzdem den Sinn nicht verloren haben oder vielleicht gerade dann einen Sinn gefunden haben, dass die hier mit ihrem Leben ganz anders umgehen und dass die natürlich dann sehr wohl einen Sinn finden und das Leben auch wirklich entsprechend gestalten und genießen können.
Überspitzt formuliert, erst dann, wenn der Mensch überrissen hat, dass ihm die Zeit davon rennt, fängt er an, sie zu nützen?
Kann man überspitzt so sagen, ja. Also das erleben wir immer wieder, dass dann, und ich habe das einem Patienten sogar mehr erlebt, die gesagt haben, dass sie jetzt erst bewusst leben. Habe ich diese Krankheit gebraucht, um das Leben zu verstehen, um zu leben? Anscheinend ja.
Frau Frischhoff, teilen Sie diese Einschätzung aus den Erfahrungen, die Sie bislang gemacht haben?
Jein. Wie gesagt, wir haben eigentlich schon bewusst das Leben gelebt, also mit unserer Familie. Nur, das stimmt schon, nicht? Wenn man dann mit der Krankheit konfrontiert ist, weil mein Mann, der hat ja ein Jahr vorher schon Darmkrebs gehabt, nicht? Und da ist operiert worden, ist ihm ganz gut gegangen. Aber da genießt man dann das Leben schon irgendwie bewusster und anders. Also das ist keine Hektik, kein Stress, nichts. Also es ist eine Änderung, das stimmt. Ja. Wie gesagt, das ist natürlich dann beim zweiten Jahr, wie es dann so schlimm war, hat sich das noch irgendwie so verstärkt. Das ist einfach beisammen zu sein. Nicht auf die Uhr schauen und man hat eigentlich die Zeit nur mehr miteinander verbracht. Ob das jetzt beim Spital, also beim Bett war oder wenn wir zu Hause gehabt haben oder wir haben nur Ausflüge gemacht. Und da war ich halt dann ganz glücklich, ne? Einfach mit uns noch irgendwas unternehmen können. Ja. Und das haben wir aber jetzt beibehalten, muss ich sagen. Das die Kinder und ich bewusster leben. Ja. Keine Hektik mehr, kein Stress. Es tut ihm eigentlich auch gut. Wir haben aus dem Ganzen das gelernt. Mhm. Man sagt immer nicht, man will mit dem nichts zu tun haben, das ist nur traurig und nur mit Schmerz und mit. Aber es schaut oft anders auch aus. Ja, eben gesagt, weil sie sagen lustig, nicht? Ja, nicht nur, dass das mit Weinen und ja, das Schlimme ist halt dann, wenn man denkt, man verliert den Partner, nicht? Und man will nicht. Und da haben wir auch gelernt, nicht? Dass man muss loslassen können. Das muss man aber lernen. Aber da haben wir das Gefühl dann schon gehabt, also ich glaube, mein Mann und ich auf alle Fälle, es ist für uns beiden dann gut. Nicht?
Frau Frischhoff, Sie haben im Vorgespräch erwähnt, Ihr Mann war ja nicht sehr begeistert, wie Sie ihn hier fürs Hospiz angemeldet haben.
Nein, hat er wirklich keine Freude gehabt mit mir, weil er mich angeschaut hat. Da habe ich schlechtes Gewissen gehabt, aber auf der Station haben sie dann gesagt, es passt schon, nicht? Weil wir lernen ihn eigentlich noch kennen, wie es immer besser geht. Nicht? Ja, und stellen uns natürlich dann so ein drauf, nicht? Was er gern hat und ja, die Wünsche und ja, was er für ein Mensch ist. Aber das werde ich nicht vergessen. Was soll denn das? Magst du denn da für einen Blödsinn? Ich würde da gar nicht her. Ne? Ja, man verdrängt es eigentlich. Und wenn es aber dann so weit ist, und ich habe dann eigentlich im Nachhinein immer, ne, wie es ihm dann wirklich schlecht gegangen ist und wie sie dann hinkommen auf die Station. Und er hat geschaut, so das war immer so ein ängstlicher, so ein komischer Blick und die vertrauten Gesichter hat er gesehen und er war beruhigt. Das war dann das Gegenteil eigentlich, ne? Zuerst das, magst du für einen Blödsinn und dann, ja, dann war er eigentlich dankbar.
Das heißt, das ist schon wichtig, dass man jemanden noch kennenlernt, wenn er noch kommunizieren kann, damit man ein bisschen sich auf später einstellen kann.
Wenn man einen Menschen schon kennt mit seinen ganzen Stärken vor allem, aber auch mit den Schwächen, dann kann man natürlich in der Zeit der großen Not viel besser darauf eingehen und ihn noch anders und besser unterstützen, gar keine Frage.
So spricht er auch nicht mit dem Essen oder mit dem Trinken. Also er hat nicht mehr die richtigen Worte sagen können, aber sie haben gewusst, was er meint. Und das ist halt auch für uns dann also eine Beruhigung gewesen. Nicht? Wenn er da war und wir waren nicht bei ihm, er war gut aufgekommen. Mhm. Ja, er hat zum Beispiel Sachen zum Essen wollen, was er nie gegessen hat. Nicht? Und da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, nicht. Aber er wollte ja eh was anderes haben. Nicht? Also eher was Deftiges, was Fleisch und so, nicht? Kein Mehlspeis. Nicht? Aber ja, also man denkt, das gibt es nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist das jetzt, wie es da im Kopf, die Veränderung, wie es da zugeht. Er kann sich nicht mehr so ausdrücken. Nicht? Und das war aber für uns auch eine Lehre. Also wir haben dann dadurch sehr viel gelernt. Und auch kommuniziert, nicht? Also ohne Worte dann Blickkontakt oder ja, was ganz wichtig ist dann. Wir sind nicht mehr so hilflos daneben gestanden, sagen wir so. Man kriegt dann schon so ein bisschen so eine Stärke auch. Man ist eigentlich, stärkt man halt schon viel aus.
Gibt es noch irgendetwas, dass Sie beide Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden oder einen Angehörigen haben, für den das zutrifft, gerne mitgeben würden, so als Abschlussstatement?
Ja, auf alle Fälle Hilfe annehmen. Es ist für die Angehörigen sehr wichtig und eben auch für die kranken Menschen, was dann, wie gesagt, ja, keine Hilfe ist, die was dann sterben müssen.
Ich denke, dass wir im Zusammenwirken mit allen anderen Menschen, die für Schwerkranke und Sterbende sich einsetzen, dass wir viel tun können mit unserem Wissen, mit unseren Fähigkeiten und auch mit unserer Liebe. Dass aber gerade auch die Kranken und die Angehörigen selber sehr viel machen können, wenn sie auch mit unserer Hilfe entdecken können, welche Ressourcen in ihnen stecken. Aber letztendlich ist es so, dass sie sehr viel schaffen können, ohne großes technisches Wissen von sich heraus. Wenn sie nur ein bisschen Mut haben und ein bisschen mehr Liebe, dann geht's.
Ja, ein schönes Schlusswort, ein bisschen mehr Liebe. Damit bedanke ich mich für ein sehr interessantes Gespräch und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, sagt Christoph Dirnbacher.